Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Historische Präsidentenwahl in Zeiten der Revolution. Ein Islamist und ein Mubarak-Vertrauter schneiden offenbar am besten ab. Dann 10 Jahre Freizügigkeit. Die Angst vor Lohndumping ist unbegründet, sagt der Bund. Dreimal lebenslänglich das Urteil im sogenannten Schenk-Kreis-Prozess. Außerdem Staatsverträge fürs Volk.
Ich habe einfach das Gefühl, der Bundesrat verteidigt die Interessen von uns Schweizer zu wenig gut.
Ich denke, es wäre ein Problem unserer Attraktivität als Verhandlungspartner.
Pro und Contra, unser Service zur nächsten Abstimmung. Und schließlich, wo bitte geht's zur Mitte? Eine berechtigte Frage in Kenia, wo es viele Reiche und noch viel mehr ganz Arme gibt. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. 2 Tage lang haben sich die Ägypterinnen und Ägypter in die Schlange gestellt und erstmals frei ihren Präsidenten gewählt. Wer das Rennen aus dem Feld der 12 Kandidaten schließlich macht, das ist noch nicht klar. Doch nach den Auszählungen zeichnet sich offenbar ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab zwischen dem Muslimbruder Mohamed Mursi und dem ehemaligen Regierungschef Ahmed Shafik. Irin Meyer in Kairo, wer hat denn jetzt die Nase vorn?
Nach Auszählung von 25 von 27 Wahlbezirken führt laut unabhängigen Medien Mohamed Mursi, der Kandidat der islamistischen Muslimbrüder. An zweiter Stelle ist Ahmed Shafik, der Mann des alten Regimes, der letzte Ministerpräsident unter Hosni Mubarak während des Aufstandes. Und auf den dritten Platz kommt Hamdin Sabahi, ein säkularer Reformer, unabhängig von Islamisten und Regime, ein Mann der Revolution. Die Abstände zwischen diesen dreien sind offenbar relativ gering und sie schwanken auch noch je nach Quelle.
Eine historische Wahl und eine, die nach den internationalen Beobachtern weitgehend fair verlief. Wie hoch ist denn die Wahlbeteiligung?
Die wurde noch nicht offiziell mitgeteilt, aber es werden Zahlen zwischen 40% und 50% genannt. Der Verlauf war, wie Sie gesagt haben, und soweit man es beurteilen kann, relativ fair. Niemand spricht von dramatischen Vorkommnissen oder Fälschungen, sondern es wurden offenbar einzelne Vorfälle registriert, und zwar von mehreren Seiten, also nicht nur von einer Partei oder einer Gruppe.
Wir sprechen gleich weiter, Irin Meyer, dann auch über die Frage, was dieser Ausgang für die Revolution in Ägypten bedeutet. Zunächst aber zu weiteren Nachrichten des Tages und die hat Miriam Knecht.
Der freie Personenverkehr mit der EU hat die Schweiz wirtschaftlich vorwärts gebracht. Zu diesem Schluss kommt das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. In einem Bericht zieht es Bilanz zu den ersten 10 Jahren Personenfreizügigkeit. Die negativen Auswirkungen auf die Schweizer Löhne hätten sich in Grenzen gehalten. Die Löhne seien nicht stark gesunken. Nur in der Industrie und im Baugewerbe sieht das SECO Probleme. Damit stellt es sich gegen die Ansichten der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats. Diese hatte im Herbst bekannt gegeben, dass die Löhne wegen der Personenfreizügigkeit im ganzen Land unter Druck geraten seien. In Portugal hat das Parlament einem neuen Sparprogramm zugestimmt. Der 4-Jahres-Plan sieht vor, öffentliche Ausgaben gesetzlich zu begrenzen. Die Ausgaben sollen bis ins Jahr 2016 bis auf 43% des Bruttoinlandproduktes gesenkt werden. Portugal ist stark verschuldet und will auf diese Weise wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. In Deutschland werden künftig alle Personen ab 16 Jahren aktiv zum Organspenden aufgerufen. Das ist eine Maßnahme, die das deutsche Parlament beschlossen hat, um gegen den Mangel an Spenderorganen vorzugehen. Die Einwohner Deutschlands erhalten neu per Post Informationsmaterial und einen Organspendeausweis. So müssen sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wann die dafür nötige Gesetzesanpassung in Kraft tritt, ist noch unklar. In Deutschland sterben gemäß offiziellen Angaben täglich 3 Personen, weil es zu wenige Organspenden gibt. Im Prozess um die sogenannten Schenk-Kreis-Morde von Grenchen hat das zuständige Amtsgericht die Urteile gefällt. Für alle 3 Angeklagten gab es die Höchststrafe. Sie wurden zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Die beiden Männer waren geständig. Die verurteilte Frau hingegen hatte bestritten, die Morde in Auftrag gegeben zu haben. Sie gilt als Drahtzieherin. Bei den Schenkreismorden wurde vor 3 Jahren eine 3-köpfige Familie getötet. Die EU geht rechtlich gegen Argentinien vor, im Zusammenhang mit der Verstaatlichung des Ölunternehmens YPF. Die EU-Kommission klagt vor der Welthandelsorganisation WTO gegen Argentinien wegen Handelsbehinderung. Trotz der heftigen Proteste Spaniens hatte Argentinien YPF verstaatlicht. YPF gehört dem spanischen Ölkonzern Repsol. Die Delegierten der FIFA haben Reformen zugestimmt, mit denen Glaubwürdigkeit und Transparenz beim Weltfußballverband erhöht werden sollen. So arbeitet die umstrittene FIFA-Ethikkommission künftig mit Anklage und Gericht in 2 Kammern. In jüngster Vergangenheit gab es immer wieder Korruptionsvorwürfe gegen hohe Vertreter der FIFA. Mit Lydia Nsekera aus Burundi haben die Delegierten erstmals eine Frau ins FIFA-Exekutivkomitee gewählt. Zum ersten Mal hat ein privater Raumtransporter die internationale Raumstation ISS erreicht. 2 Astronauten an Bord der Raumstation ist es gelungen, die Kapsel Dragon mit einem Roboterarm der Station einzufangen. Zuvor hatte der neuartige Raumtransporter im Weltall eine Reihe von Tests bestanden. Der Transporter hat mehr als 500 Kilogramm Versorgungsgüter an Bord, welche von den Astronauten der ISS morgen umgeladen werden sollen. Auf dem Rückweg wird er dann Abfall zur Entsorgung auf die Erde mitnehmen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.865 Punkten und damit im Plus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.516 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt und der Dollar zu 95,95 Rappen. Das Wetter? Morgen ist es meist sonnig, im Süden sind einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich. Im Norden geht eine schwache Brise. Die Temperatur um 23 Grad.
Ägypten hat gewählt. Das Ergebnis könnte für die Revolutionäre zum Albtraum werden. Die EU verklagt Argentinien. Zankapfel ist die Verstaatlichung einer spanischen Firma. Mehr Gewinner als Verlierer. Die Bilanz nach 10 Jahren Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Dann geht's unter anderem weiter mit einem Schwerpunkt zur nächsten Abstimmung und schließlich stellen wir Ihnen Almut Kirchner vor. Sie berechnet, wie viel der Atomausstieg die Schweiz kosten wird und kommt beim Kompensieren auf höchst interessante Vergleiche.
Die Gaskraftwerke, das sind kräftige Celli. Dann haben wir das Thema Energieeffizienz. Das findet auf der Ebene Tuba-Posaune statt.
Und alles Weitere hören Sie dann im Porträt. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website drs.ch. Ägypten steuert auf eine Stichwahl zu, und zwar einer zwischen dem Muslimbruder Mohamed Mursi und Mubaraks letztem Regierungschef Ahmed Shafi. Der linke Nationalist Shafi hat vermutlich keine Chancen auf das Präsidentenamt. Irene Meyer, kann sich an diesem vorläufigen Resultat noch etwas ändern?
Es hat am Nachmittag eine Zeit lang noch so ausgesehen, als ob der Reformer und säkulare linke Politiker Hamdin Sabahi den Sprung in die Stichwahl schaffen könnte. Jetzt aber melden auch inoffizielle Quellen in der Wahlkommission, dass es der Muslimbruder Mohamed Mursi und der Mann des Regimes Ahmed Shafiq sein werden. Allerdings, das muss man zur Vorsicht schon noch sagen, allerdings fehlen die Zahlen aus Kairo und Gizeh und die sind ziemlich bedeutend.
Ein Islamist und ein Vertreter des alten Mubarak-Regimes mit den meisten Stimmen, haben die Ägypter genug von der Revolution?
Ich glaube, so einfach kann man das nicht interpretieren. Sicher hat Ahmed Shafiq einen Teil seiner Stimmen von Leuten bekommen, die keine Revolution mehr wollen oder überhaupt nie wollten, sondern Ruhe und Sicherheit. Shafiq, das kann man so sagen, personifiziert die Konterrevolution. Aber für ihn haben auch Leute gestimmt und ich glaube, das sind nicht wenige, die Angst vor den Islamisten haben. Die Muslimbrüder auf der anderen Seite, die halten sich ja selber für Revolutionäre, die würden dem also widersprechen. Sie wollen laut ihrem Wahlkampf eine islamische Renaissance, also quasi eine islamische Revolution. Für die Liberalen und die säkularen Revolutionäre ist dieser Ausgang, sollte sich denn bestätigen, ein GAU, also wirklich die schlimmstmögliche Kombination in der Stichwahl.
Mohamed Mursi und Ahmed Shafi, beide stehen für Ruhe und Ordnung. Ist es vielleicht die Sehnsucht nach einem starken Mann, der den Ägypterinnen und Ägyptern das Kreuzchen an dieser Stelle machen hat lassen? Also die Sehnsucht, der Ihnen bei dieser Wahl geholfen hat?
Bei der Person Ahmed Shafik stimmt dies sicher. Shafik ist ein Militär, der durchgreift. Er hat dies auch ganz deutlich, ganz klar gemacht im Wahlkampf. Mursi dagegen kam überhaupt nicht als starker Mann rüber, sondern als Verlegenheitskandidat ohne Ausstrahlung, nachdem der erste Kandidat der Muslimbrüder disqualifiziert wurde. Also in diesem Fall, glaube ich, wurde eher die Organisation und die Ideologie der islamistischen Muslimbrüder gewählt und nicht in erster Linie die Person Mursi. Was man aber auch sagen muss, der Muslimbruderschaft hat ihr ganzes Netzwerk im Land sehr geholfen. Sie ist da sehr aktiv, sehr karitativ. Die Leute kennen die Islamisten. Auf der anderen Seite hat Ahmed Shafik die Propaganda der Staatsmedien sehr geholfen.
Im Vorfeld der Wahl galten der ehemalige Generalsekretär der Arabischen Liga, Amr Moussa, und der gemäßigte Abu al-Futuh als Favoriten. Wie kommt es, dass sie jetzt, beides eigentlich Männer der Mitte, offenbar so gar keine Chance haben?
Weil sie aus Sicht vieler Wähler zu wenig Konturen hatten. Sie standen für alles und nichts. Abu al-Futuh ist ein Islamist, aber ein Moderator. Und Amr Moussa ist ein ehemaliger Regimepolitiker, aber nicht mit diesem scharfen Profil wie Shafik. Und ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben. Beide sahen sich als Brückenbauer, das wurde nicht honoriert, das wollte man nicht. Und ihre Anhängerschaft ist heute Abend sichtlich schockiert, vor allem die Revolutionäre unter ihnen, die merken nämlich, dass sie mit Hamdin Sabahi, dem Revolutionär, eine wirkliche Chance gehabt hätten.
Noch sind ja nicht alle Stimmen ausgezählt. Trotzdem kann man abschätzen, ob die Ägypter und Ägypterinnen in den Städten anders gewählt haben als jene auf dem Land?
Das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, das muss man sehr detailliert anschauen. Auf den ersten Blick habe ich den Eindruck, dass es ein erstaunlich vielfältiges Wählerbild gibt. Also es gibt relativ viele Arbeiter auf dem Land, die sehr progressiv gewählt haben. Es gibt Leute in sogenannten Islamistenhochburgen, die für säkulare Kandidaten stimmten. Ich glaube, aber das ist nur ein erster Eindruck, ich glaube, das ganz grobe Schwarz-Weiß-Klischee, Land konservativ, Stadt progressiv, das stimmt so nicht.
Interessant ist ja, dass man noch gar nicht weiß, welche Kompetenzen dann der künftige Präsident haben wird. Wie stark hängt es vom Namen des später Gewählten ab, ob er mächtig wird oder eher eine Marionette der Militärs?
Bei diesem Ausgang, denke ich, hängt es sehr stark davon ab, wenn nämlich Ahmed Shafik das Rennen macht, das Regime und die Militärs praktisch übergangslos weiter regieren wie bisher, da bin ich überzeugt. Einfach mit einem von ihnen auf dem Präsidentensessel. Sollte der Islamist Mursi Präsident werden, dann werden sich die herrschenden Generäle vermutlich hüten, ihm sehr viel Macht abzugeben. Ich glaube, da droht ein neuer Konflikt. Und man sieht das ja schon beim Parlament. Das Parlament ist islamistisch dominiert und es ist eine reine Schattenveranstaltung unter dem Militärregime.
Das waren Einschätzungen von unserer Nahost-Korrespondentin Irene Meyer aus Kairo. Die EU lässt sich also auf einen Handelsstreit mit Argentinien ein. Sie verklagt den südamerikanischen Handelspartner vor der Welthandelsorganisation WTO, und zwar im Zusammenhang mit der Verstaatlichung einer Tochter des spanischen Ölkonzerns Repsol. Der Schritt wurde erwartet. Die protektionistischen Entwicklungen in Argentinien und einigen seiner Nachbarländer bereiten Brüssel Sorgen. EU-Korrespondent Urs Bruderer berichtet.
Heute vor 202 Jahren vertrieben bewaffnete Bürger den spanischen Vizekönig aus Buenos Aires. Und ausgerechnet heute klagt die EU bei der WTO gegen Argentinien.
It's pure accident that it happens today.
Es sei reiner Zufall, dass es gerade heute geschehe, am argentinischen Nationalfeiertag, so EU-Handelskommissar de Gucht. Das mag sein, doch die argentinische Handelspolitik ärgert ihn schon lange. Seit 7 Jahren schon schottet das Land seine Märkte ab.
In February this year, Argentina tightened the screws yet again, obliging all foreign companies to go.
Und diesen Februar habe das Land die Schraube noch einmal angezogen und für den Import von Waren jeder Art ein kompliziertes bürokratisches Bewilligungsverfahren eingeführt. Wegen diesem und ähnlichen Handelshemmnissen zieht die EU Argentinien jetzt vor die Welthandelsorganisation WTO. Ausschlaggebend aber waren wohl nicht die bürokratischen Schikanen, um die es rein rechtlich geht. Ausschlaggebend war wohl die Verstaatlichung des argentinischen Erdgas- und Erdölunternehmens YPF vor gut einem Monat, das zuvor in spanischem Besitz war. Für der Gücht war das nur das offensichtlichste protektionistische Manöver der Regierung.
But dig a little bit deeper and what you find is that Argentina's trade policy has become rooted in unfair trade practices.
Doch wer genauer hinschaue, der sehe, dass die ganze argentinische Handelspolitik inzwischen auf unfairen Handelsauflagen beruhe. Und der Gücht will mit seinem Vorgehen wohl nicht nur Argentinien zum Umdenken bewegen, sondern eine ganze Region. Vor 3 Wochen erst verstaatlichte auch Bolivien einen Stromkonzern, der zuvor in spanischem Besitz war. Auch Ecuador muss mit dem Vorwurf des Protektionismus leben, Venezuela sowieso. Und die Sorge ist, dass Brasilien sich anstecken lassen könnte. Seine Regierung prüft offenbar bereits ein Gesetz gegen die Einfuhr von europäischem Wein. Vorerst aber geht die EU gegen Argentinien vor. Allein, aber nicht isoliert.
Europe is not a lone voice. Europe is not the only one complaining.
Nicht nur Europa beschwere sich, so der Gücht. Er hofft, dass andere Länder sich der Klage der EU anschließen werden. Die WTO wird zur Streitbeilegung jetzt zunächst Gespräche anordnen. Verlaufen sie erfolglos, beginnt ein Verfahren, das sich über Jahre hinwegziehen kann.
Urs Bruderer aus Brüssel. 10 Jahre ist es her, seit die Schweiz Ja gesagt hat zur Personenfreizügigkeit mit der EU. Um dieses Ja zu erreichen, braucht es viel politische Überzeugungsarbeit und ein ganzes Set flankierender Maßnahmen. Und trotzdem, noch immer fürchten viele, ihre Löhne würden durch die eingewanderten Arbeitskräfte gedrückt oder noch schlimmer, sie würden aus ihren Jobs verdrängt. Diese Furcht ist unbegründet. Das zeigt der neueste Bericht zu den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den Schweizer Arbeitsmarkt. Barbara Wittmer.
Kein Wort von Lohndumping oder von Verdrängungseffekt. Der neueste Bericht des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO, zeichnet auf knapp 100 Seiten ein positives Bild. 370.000 Personen sind in den vergangenen 10 Jahren aus der Europäischen Union in die Schweiz eingewandert und haben hier eine Stelle gefunden. Wirtschaft und Gesellschaft hätten davon profitiert, sagt SECO-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.
Das Fazit ist sicher positiv, weil es erlaubt hat, für unsere Unternehmen zu den Fachkräften zu kommen, die sie brauchen und sicher damit auch das Wachstum der Schweiz mitgeprägt hat.
Die Personenfreizügigkeit sei ein zentraler Pfeiler in den bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und der EU. Dank dieses Abkommens habe die Schweiz in den letzten 10 Jahren ein überdurchschnittlich hohes Wirtschaftswachstum erzielt und rund 500.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, also deutlich mehr als Personen zugewandert seien, rechnet die SECO-Studie vor. Die Neuankömmlinge hätten die Einheimischen nicht verdrängt, sie hätten das hiesige Arbeitskräfteangebot vielmehr ergänzt. Thomas Daum, der Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, zieht denn auch ein positives Fazit. Die flankierenden Massnahmen seien griffig und stellten sicher, dass es wegen der Personenfreizügigkeit nicht zu größerer Lohndrückerei komme. Er räumt aber ein:
Bei den mittleren Löhnen gibt es gewisse Dämpfungseffekte, die sind aber bescheiden. Und die können auch sozialpolitisch vertreten werden. Insgesamt stellen wir fest, dass die Lohnstrukturen nicht echt Schaden genommen haben.
Kritischere Töne gibt es vom anderen Sozialpartner. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund ortet Lücken bei den flankierenden Massnahmen. Chefökonom Daniel Lampart.
Das Versprechen, das abgegeben wurde, in der Schweiz müssen Schweizer Löhne bezahlt werden, das wurde nicht voll eingehalten. Es gibt effektiv Druck auf die Löhne, es gibt Branchen, wo es Probleme gibt.
Problematisch seien die Verhältnisse vor allem im Detailhandel, im Gartenbau und in der Industrie. Teilweise komme es dort zu Lohndrückerei, denn es fehlten allgemein verbindliche Mindestlöhne. Lampard verlangt deshalb mehr Lohnkontrollen. Tatsächlich könne es bei Neuanstellungen Probleme geben, vermutet auch SECO-Direktorin Ineichen-Fleisch. Wer neu einen Job annimmt, soll nicht weniger Lohn erhalten als der Vorgänger, die Vorgängerin. Das Staatssekretariat für Wirtschaft mahnt auch Reformbedarf bei den flankierenden Massnahmen an. Damit spielt es den Ball dem Parlament zu. Dieses wird nächste Woche über schärfere Kontrollen und mögliche Bußen befinden. Nachdem es von links bis rechts immer wieder kritische Stimmen gab, die meinten, das SECO zeichne ein zu rosiges Bild der Personenfreizügigkeit.
Mutter, Vater, Tochter. Eine ganze Familie wurde vor 3 Jahren in Grenchen aus Geldgier umgebracht. Heute hat das Amtsgericht Solothurn das Urteil über die 3 sogenannten Schenkkreismörder gefällt. Lebenslänglich für die beiden Männer, lebenslänglich auch für die beteiligte Frau. Aus Solothurn, Marco Jacki.
Grausam, kaltblütig, skrupellos. So hat der Richter die 3 Mörder heute beschrieben. Aus reiner Geldgier hätten sie gemordet. Die 3 waren Mitglieder in Schenkkreisen, so wie die Frau, die sie ermordet haben. Diese hatte Schenkkreise organisiert, war ganz oben in der Hierarchie der illegalen Schneeballsysteme. Das ganz große Geld hatten die Mörder deshalb bei ihr und ihrer Familie vermutet. Erbeutet haben sie dann allerdings nur 5'000 Franken. Die Tötung sei von Anfang an geplant gewesen, zeigte sich der Richter überzeugt. Bei den Morden sei es letztlich darum gegangen, unliebsame Zeugen eines Raubüberfalls zu eliminieren. Ruhig und gelassen nahmen die 3 Mörder das Urteil heute Nachmittag entgegen. Die beiden Männer hatten den Mehrfachmord gestanden, sitzen bereits in Haft und mussten mit langen Strafen rechnen. Aber auch die Frau zeigte keinerlei Regung. Die 51-Jährige hatte die Mordvorwürfe stets bestritten, war vor dem Urteil auf freiem Fuß und wurde jetzt aus dem Gerichtssaal heraus ins Gefängnis abgeführt. Die Frau war bei der Tat vor 3 Jahren in Grenchen zwar nicht dabei. Für den Richter aber ist klar, sie hat im Hintergrund die führende Rolle gespielt, hat die beiden Männer zum Mord angestiftet. Der Richter stützte sich dabei auf die Aussagen der beiden Männer. Sie hatten die Frau als General bezeichnet und schwer belastet, ohne dass sie sich miteinander hätten absprechen können. Mit dem Urteil 3-mal lebenslänglich ist das Gericht heute voll und ganz den Anträgen des Staatsanwaltes gefolgt. Das letzte Wort ist damit allerdings nicht gesprochen. Die 3 Anwälte haben sofort nach der Urteilsverkündung Berufung eingelegt. Der Fall geht nun vor Obergericht.
Es ist 18 Uhr und 23 Minuten. Sie hören Echo der Zeit. Und hier erfahren Sie gleich, weshalb in Matten Tell noch immer als Vorbild gilt, warum ein Gaskraftwerk wie ein Cello tönt und wo der Mittelstand in Nairobi am ehesten zu finden ist. Alle Staatsverträge vors Volk. Dies verlangt eine Initiative der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz AUNS. Wir stimmen am 17. Juni darüber ab. Vater der Initiative ist AUNS-Generalsekretär Werner Gartenmann. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer hat ihn in Matten besucht, zu Hause, inmitten einer geselligen Runde.
Hallo, Stefanie. Bitte hereinspaziert.
Hereinspaziert in die gute Stube der Familie Gartenmann. Rechts das grüne Sofa mit dem Fuchsfell drauf, das Sideboard mit dem Foto des Sohns in Uniform, links der lange Tisch bereits gedeckt. Es gibt Kaffee und Kuchen, Haslikuchen, eine Spezialität aus der Gegend von Matten bei Interlaken. Ein Blick aus dem Fenster und man sieht satte grüne Wiesen, die imposante Bergwelt. Hier in Matten lebt es sich gut, sagt die Runde.
Ich habe das Gefühl, dass Matten, wir kennen einander noch.
Man redet miteinander. Die einheimische Bevölkerung schätzt hier die Gegend, hat auch gewisse Wertevorstellungen, wo sie konsequent lebt und darum ist einem hier auch wohl.
So wohl ist es vielen hier in Matten, dass sie lieber bewahren als gross verändern. Die Mattener vom Nelken- oder Dahlienweg, vom Schulhaus oder Kirchgässli haben darum auch die lang geplante Fusion mit dem angrenzenden, größeren Interlaken abgelehnt. Zu Recht sagen die Nachbarn Flück.
Es wird nicht zu gross. Ich habe es gerne ein bisschen überschaubar, man kennt einander.
Die politische Mitsprache bei Sachgeschäften hat man nicht mehr so. Es wird nachher sofort ein grosser Abbild. Es gibt einen kleinen Gemeinderat, einen grossen Gemeinderat, der gewählt wird durch die Bevölkerung. Und wir hier haben jetzt in dieser Situation immer noch Gemeinsversammlung. Wir dürfen also noch Aufstand etwas sagen.
Selber sagen, was Sache ist. Hier am Tisch lässt sich keiner gern dreinreden. Und was man im Kleinen nicht mag, mag man im Großen schon gar nicht. Sensibel reagiert Frau Gartenmann, wenn das Ausland sich einmischt.
ganz klar wird vom Ausland Druck gemacht. Ich denke, bei all diesen Steuervorlagen, Amerika, Deutschland. Aber ich habe einfach das Gefühl, der Bundesrat verteidigt die Interessen von uns Schweizer zu wenig gut.
Da ist sich die Kaffeerunde einig. Der Bundesrat knicke vor dem ausländischen Druck ein oder erzähle dem Volk nur die halbe Wahrheit, gebe der EU beständig nach, übernehme deren Recht. So gehe es doch nicht weiter, da müsse man sich doch wehren.
Ich habe den Eindruck, dass das zunimmt, wenn man das so akzeptiert, dass sie in Bern mit der EU Sachen abmachen, die wir eigentlich oder ein Teil der Bevölkerung gar nicht will. Und grundsätzlich ist es ja so, dass wir eigentlich die Bevölkerung entscheiden sollten, was die Schweiz macht und nicht einfach sitzt Bern, ohne uns die Bevölkerung zu fragen.
Darum müssten wichtige Staatsverträge zwingend immer vors Volk, findet Notar Andreas Roth.
Die Weiterentwicklung von unserer direkten Demokratie ist mir wichtig. Also ich tue lieber über mehr Sachen mitbestimmen als über weniger.
Das Schweizer Stimmvolk wisse sehr wohl, was gut sei für die Schweiz, sagt Gartenmann, auch wenn die Gegner der Staatsvertragsinitiative Schreckensszenarien an die Wand malten.
Wieder die Angstmacherei. Es geht um Arbeitsplätze. Man schafft die Schweizer Wirtschaft. Unternehmen werden abwandern. Wird wieder so der Druck aufgebaut. Und das ist bei der bilateralen, vor allem bei der Personenfreizügigkeit und Beschehung aufgebaut worden. Das ist nicht ganz redlich und finde ich auch nicht ganz fair. Und darum ist gerade die Staatsvertragsinitiative genau das richtige Mittel, damit solche wichtige Staatsverträge in Zukunft obligatorisch vor das Volk entstehen kommen. Weil dann findet nachher auch eine echte Debatte statt, dann muss das Zeug auf den Tisch gelegt werden.
Genau so denkt man hier unter Freunden an Gartenmannstisch. Und das komme wohl nicht von ungefähr, sagt Sandra Flück.
Wenn ich mir das so ein bisschen überlege, staune ich manchmal noch oder muss irgendwie schmunzeln und noch im Teilspiel helfen, wo ja hier die Mathe aufgeführt wird. Und das ist vom Geschichte vom 1291. Und die haben ja dann fast mit den gleichen Problemen gekämpft wie wir jetzt eben für Freiheit. Und ich denke, da müssen wir einfach dranbleiben. Und dass man eben kann noch etwas und darf etwas. Glaube ich, geht es dann schlussendlich eben vom Kleinen bis zum Grossen allen gut.
Staatsverträge sollen fürs Volk, dies also die Meinung der Auensrunde in Matten. Von dieser Idee sind aber nicht alle begeistert. Vor allem die Wirtschaft befürchtet, dass bei einem Ja zur Initiative wichtige Freihandelsabkommen verzögert würden und damit neue Märkte noch schwieriger erschlossen werden könnten als heute. Nochmals Pascal Krauthammer.
Martin Zbinden ist soeben zurück aus China. Seine Delegation vom Staatssekretariat für Wirtschaft, kurz SECO, feilt seit Monaten an einem Freihandelsabkommen mit dem asiatischen Riesen.
Das ist mittlerweile der größte Handelspartner der Schweiz im asiatischen Raum und sicher eben auch einer der weltweit wichtigsten Handelspartner der Schweiz.
Die Verhandlungen zwischen dem mächtigen China und der kleinen Schweiz sind keine Selbstverständlichkeit, sondern die Frucht einer durchdachten Schweizer Außenpolitik. So hat die frühzeitige Anerkennung der Volksrepublik China der Schweiz viel Goodwill eingebracht und die vielen gegenseitigen Staatsbesuche haben den Teppich für das Freihandelsabkommen gelegt. Die Interessen der Schweiz sind mannigfaltig.
Wir möchten Zollbefreiung für die Industriewaren. Wir verhandeln auch über Landwirtschaftsgüter. Es geht aber auch darum, die Rechtssicherheit sicherzustellen. Zum Teil sind die Zölle in der WTO nicht gebunden. Das heißt, China oder ein anderes Land könnte Zölle auch erhöhen. Und wenn wir das im Freihandelsabkommen binden können, haben wir auch eine langfristige Rechtssicherheit eben über die Zollfreiheit.
Doch nicht nur die Zölle sind ein Thema, auch der Marktzugang und der Schutz von geistigem Eigentum würden geregelt in solch einem Freihandelsabkommen. Auch die Chinesen haben Interessen.
Es gibt auch sehr viele Exporte von China nach der Schweiz. Die Schweiz hat auch substanzielle Zölle zum Teil noch, zum Beispiel im Textilbereich. Da hat sich China ein großes Interesse, dass diese Zölle auch wegfallen. Aber auch eben die Rechtssicherheit zum Beispiel für Investitionen kann für China auch ein Thema sein, weil doch eben zunehmend auch China nicht nur ein Empfängerland von Investitionen ist, sondern auch ein Land, das im Ausland investiert und auch in der Schweiz investiert.
Vom Freihandelsabkommen mit China könnten also beide Seiten profitieren. Müsste nun dieses Freihandelsabkommen obligatorisch, also zwingend vors Volk, befürchten die Gegner massive Nachteile für die Schweizer Wirtschaft. Der Präsident ihres Dachverbandes Economie Suisse, Gerold Bührer.
Ich meine, die Schweizer Wirtschaft hat im Moment sehr viele Herausforderungen zu meistern. Hoher Franken, Krise in Europa. Und hier mit diesem Wechsel vom fakultativen quasi zum obligatorischen Referendum gäbe es sicher hier und da Verzögerungen. gäbe hier und da auch eine gewisse Rechtsverunsicherung, und das können wir im Moment wirklich nicht brauchen.
Denn jede Verzögerung könnte, so Gerold Bührer, fatale Folgen haben.
Wir haben natürlich mit China mittlerweile ein Handelsvolumen, das im zweistelligen Milliardenbereich liegt. Die Investitionen haben massiv zugenommen. Also mit anderen Worten, wenn wir hier eine Rechtsverunsicherung haben, gerade auch in Bezug auf den Schutz von Investitionen, dann kann das den Verlust von sehr vielen Arbeitsplätzen bei einer Firma oder in einer Branche bedeuten.
Auch Martin Zbinden vom SECO kann der Staatsvertragsinitiative der ANZ nichts Gutes abgewinnen. Schon weit sei man beim Freihandelsabkommen mit China. Die Staatsvertragsinitiative könnte da jahrelange Aufbauarbeit gefährden.
Es erhöht sicher die Attraktivität der Schweiz als Verhandlungspartner nicht. Und China und Indien und andere haben sehr viele potenzielle Verhandlungspartner, die sich interessieren. Und ich denke, es wäre unter Umständen ein Problem eben unserer Attraktivität als Verhandlungspartner.
Die heutigen Spielregeln der direkten Demokratie reichten, sagt die Wirtschaft. Wichtige Staatsverträge immer vors Volk zu bringen, schade letztlich der Schweiz.
Was kostet es, wenn die Schweiz alle ihre AKW eins nach dem anderen abstellt? Wie viele Gaskraftwerke sind dann nötig? Wie viel Solarenergie ist möglich? Und wie viel Energie muss gespart werden? Die Szenarien jagen sich. Interessengruppen wie die Economy Swiss oder die Umweltverbände publizieren widersprüchliche Studien und versuchen so, das Wasser auf ihre Mühlen zu lenken. Das Büro Prognos hat vom Bund die schwierige Aufgabe bekommen, sozusagen die Wahrheit zu berechnen. Caroline Ahn besuchte das Hirn der Energieprognos.
Graue Schränke, graue Gestelle, voll grauer Ordner. 6 Laufmeter allein von den letzten Energieperspektiven, denjenigen von 2007. Beigenweiße weiße Blätter, darauf Tabellen, farbige Säulen, Kuchen und Kurven. Auf dem Bildschirm Zahlenreihen. Daneben steht eine große Kanne Tee, dahinter sitzt eine resolute Frau. Almut Kirchner, Verantwortliche beim Büro Prognos für die Berechnungen der Energieperspektiven des Bundes. Bis vor einem Jahr arbeitete sie im stillen Kämmerlein. Nun ist hier der Teufel los.
Wir merken natürlich, dass im Moment so viel diskutiert wird, dass man eigentlich den Prozess nicht mehr wirklich sauber machen kann und sehr, sehr viele Interessen eben jetzt in diesen Prozess reinkommen. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Diskussion auch wieder etwas gelassener stattfinden würde.
Sie mache nicht Politik, sie rechne. Ihr Team formt Szenarien, zählt erstmal zusammen, was kreucht und fleucht, respektive was Strom braucht, zum Beispiel sämtliche Haushaltgeräte.
Es ist wirklich vom Herd bis zum Föhn. Das heißt, man hat eine Liste und Kühlschränke kommen als Kühlschränke, als Gefrierschränke, als Kühl-Gefrier-Kombinationen, als stehende oder liegende Gefrierschränke in beheizten oder unbeheizten Räumen.
Hinzu kommen Industrie und Gewerbe, ellenlange Listen.
Da steckt eben 32 Jahre Arbeit mit sehr, sehr vielen Menschjahren und Monaten drin, die bedeuten eben zusammentragen, auswerten, aufbereiten und jeweils dann pflegen von Jahr zu Jahr. Das ist schon ein ziemlicher Fundus, den man da hat.
Eingerechnet werden zusätzlich Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftswachstum, technische Fortschritte und. So könne berechnet werden, wie der Energieverbrauch in 10, 20, 30 Jahren aussehe. Weiter wie bisher, heißt dieses Szenario. Der Energieverbrauch steigt ungebremst an. Ihre Arbeit sei nun, sagt Kirchner.
Was muss passieren, wenn man die Ziele ernst nimmt? Also Ziele im Moment vor allem CO2-Ziele bis 2050 und eben den Atomausstieg.
Praktisch im Vergleich mit der Realität sei nun bei dieser Rechnerei, dass einzelne Vorgaben beliebig abgeändert werden können. Man setze sich ein Ziel, zum Beispiel Energiesparen, und suche nach geeigneten Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen.
Wo kann man sich Vorschriften vorstellen? Es gibt Bereiche, in denen Vorschriften vernünftig sind, wie zum Beispiel bei Fahrzeugen oder bei Geräten. Wo kann man sich Veränderungen von Preisrelationen, also Abgaben oder Lenkungsabgaben, vorstellen? Und wo ist die Förderung das vernünftige Instrument?
Was gemacht werden soll, müsse die Politik vorgeben. Sie könne nur berechnen, welchen Effekt verschiedene Maßnahmen haben. Der Bundesrat will, um Energie zu sparen, die Häuser besser isolieren. Dazu hat Prognos berechnet, dass mit 600 Millionen fürs Gebäudeprogramm ein Drittel der Energie fürs Heizen bis 2050 eingespart werden kann. Auch am Beispiel Gaskraftwerke hat Prognos durchgerechnet, mit welchen Maßnahmen welche Ziele erreicht werden können.
Wir haben einfach mal in der Gaskraftwerkswährung gerechnet. Was wäre, wenn wir auf dem weiter wie bisher Pfad sind? Dann würden wir bis 2050 10 von diesen Gaskombikraftwerksblöcken bauen müssen. Wenn man dann auf einen sehr starken Einsparungspfad geht, dann spart man damit schon mal 4 von diesen Gaskraftwerken ein, würde dann 6 Gaskombikraftwerke brauchen.
Wenn dazu noch die erneuerbaren Energien gefördert werden, plus Wärmekraftkoppelungen, könnte man mit 2 Gaskraftwerken bis 2050 auskommen. Doch kaum veröffentlicht der Bund irgendwelche Prognoszahlen, ruft das unweigerlich Kritiker auf den Plan, welche diese Szenarien als unrealistisch bezeichnen. Almut Kirchner.
Wenn man diese weiter wie bisher Variante für die realistische hält, dann ist natürlich alles, was von diesem Pfad abweicht, unrealistisch. Nur hilft uns das in der Diskussion nicht wirklich weiter. Die andere Frage ist ja dann eher, was muss passieren, damit wir die Ziele erreichen? Und dann sehen wir eben, das ist von dem heutigen Pfad sehr weit entfernt. Und dann muss man natürlich diskutieren, will man sich auf diesem Pfad begeben oder nicht.
Von alleine gehe es nicht. Und Geld koste es auch. Doch Kirchner wünscht sich auch in dieser Hinsicht Gelassenheit, denn diese Kosten eigneten sich eigentlich nicht für Grabenkämpfe.
Selbst wenn wir ein Zielszenario mit ambitionierten Instrumenten machen, dann läuft es etwa darauf hinaus, dass wir ungefähr mit Investitionen versus Einsparungen zu tun haben, die in der Größenordnung von 0,3 bis 0,5% des BIP liegen. Das heißt, wir haben es eigentlich an der Stelle durchaus mit Größenordnungen zu tun, die tragbar sind.
Für Almut Kirchner, ursprünglich Physikerin, sind Energieszenarien keine Ideologien, sondern Wenn-Dann-Aussagen. Doch nicht nur. All die Zahlenbeigen können auch andere Formen annehmen oder Klänge. Sie vergleicht die Energiestrategie mit einer Symphonie. Wie diese tönt?
Laut. Im Moment haben wir einige sehr, sehr starke Instrumentengruppe. Das sind die Gaskraftwerke, das sind kräftige Celli. Dann haben wir das Thema Energieeffizienz, das findet auf der Ebene Tuba-Posaune statt. Und wir haben dann erneuerbare Energien, die sind dann eher im hohen Holz zu finden und bei den Geigen. Und das insgesamt macht dann eher auch einen kräftigen Klang.
Im Moment würden diese Instrumente erst gestimmt. Doch bis im Sommer muss Prognos den 1000-Seiten-Bericht der Energieperspektiven für die Vernehmlassung fertig haben.
Ein Porträt von Caroline Ahn. Europa steckt in der Krise. Vielerorts ist die traditionell starke Mittelschicht gefährdet. In einer Echo-Serie haben wir in verschiedene Länder Europas geschaut, aber auch nach Brasilien, wo eine neue Mittelschicht entstanden ist. Eine Mittelschicht findet man auch in Afrika. Man muss sie allerdings etwas länger suchen. Und sie ist kleiner als in den Industrienationen. Aber sie wächst und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wächst auch die Ungleichheit. Aus Nairobi, Patrick Wilser.
In einem Land, wo die Mehrheit in Armut lebt, hat man keine Zeit für Statistik. In Nairobi leben rund 4,5 Millionen Menschen. Davon sind ca. 3,5 Millionen Slum-Bewohner und um diese kümmern sich etwa 5000 Hilfswerke. So genau weiß das niemand. Klar ist nur, wer sich in Kenias Hauptstadt auf die Suche nach der Mittelschicht macht, kommt an der Ober- und Unterschicht nicht vorbei. Eine aus der Unterschicht ist die 28-jährige Susan. Sie wohnt mit 3 Kindern in einem Slum und erzählt, wie der Alltag zum Spießrutenlauf werden kann. In Kenia bekommst du praktisch keine Arbeit. Ich muss jeden Tag von neuem schauen, wie ich das Geld zusammenbringe, um meine Kinder zu ernähren. Das Schulgeld kann ich nicht mehr bezahlen. Wenn wir krank sind, kann ich nicht ins Krankenhaus gehen. Denn wenn du nicht im Voraus bezahlst, wirst du gar nicht behandelt. Vertreter der Oberschicht auf der anderen Seite kann man im Nairobi Club besichtigen. Hier trifft sich die schwarze Elite, Members Only. Dank eines Cousins, eines Freundes, eines afrikanischen Journalisten schlüpfen wir diskret in die Lobby.
Ein Gemisch aus Out of Africa und Kitsch. Zwischen Ministern trinken wir Tee Masala und studieren die Menschen und die Weinkarte. Für umgerechnet 156 Franken gibt es einen Cabernet Sauvignon aus Chile. Auf den ersten Blick gibt es in Afrika so zwei Schichten. Die einen verdienen 3 Franken pro Tag oder gar nichts und die anderen besitzen Ländereien, die so groß sind wie der Kanton Graubünden. Das ist die Wahrheit, aber nicht die ganze. Das wissen wir, nachdem wir in Nairobi Joel Lehmann getroffen haben. Er betreibt in Afrika seit einigen Jahren Marktforschung im Gesundheitsbereich.
In der Schweiz merke ich, oder in Europa, oder Westerners, wie man hier sagt, dass es in Afrika nur entweder die armen, richtigen Afrikaner gibt oder die reichen, ausbeuterische Klasse. Und wenn jemand wohlhabend ist oder auch schon nur vielleicht ein Auto fährt in der Stadt, dann muss das irgendwie etwas falsch sein. Mit diesen Leuten sind das nicht richtige Afrikaner. Aber ich würde ganz deutlich sagen, ja, es gibt eine Mittelklasse.
Und diese Mittelklasse lässt sich zum Beispiel in Kenia gemäß Lehmann ökonomisch und statistisch ziemlich genau definieren.
Es gibt eine Klassierung, die hat 15 Einkommensstufen, das heißt LSM, Life Standard Measures. Und da wird nicht nur das Einkommen angesehen, sondern auch, was die Leute besitzen. Also zum Beispiel werden sie gefragt, ob sie einen Fernseher haben, ob sie einen Kühlschrank haben, ob sie ein Auto haben, wie oft sie Kleider kaufen und so weiter. In einem Projekt, in dem ich gearbeitet habe, haben wir das definiert als ein Einkommen zwischen 40.000 und 120.000 kenianische Schilling.
Knapp 20% der kenianischen Bevölkerung sind es, die vom Wachstum der Finanz- und Internetbranche in Afrika profitieren und deshalb sorglos auf einer Terrasse Latte Macchiato schlürfen und mit dem iPad durchs Internet surfen können. Diese Mittelschicht ist eine Bevölkerungsgruppe, die Koigi Wambere zunehmend auf dem Magen liegt. Wir treffen den ehemaligen kenianischen Informationsminister mitten im Freiheitspark im Uhuru Park. In einem löchrigen Zelt hat ein Lokalradio einen Freiluftauftritt und jemand hat sich die Freiheit genommen, alle Bänke zu stehlen. Deshalb sitzen wir auf 2 leeren Bierkisten. Von der Mittelklasse erwartet er mehr als einen Kühlschrank oder einen Wagen zu besitzen. Zum Beispiel eine politische Haltung und die fehlen der kenianischen Mittelklasse komplett.
Our middle class is, it thinks that it exists to make itself as rich as possible.
Unsere Mittelklasse hat eigentlich nur ein Ziel, noch reicher zu werden. Es sind Menschen, die sich an keine Regeln halten, keine moralischen Werte haben, korrupt sind und politisch blind. Der 67-jährige Ex-Minister und Publizist genießt in der Bevölkerung für seine Unbestechlichkeit hohes Ansehen. Seine Kolumnen werden gelesen, sofern sie nicht der Zensur zum Opfer fallen. Das Leben der Mittelklasse beschreibt er als hedonistisches Abenteuer einer Elite, die sich wenig um das Allgemeinwohl oder eine nachhaltige Wirtschaft kümmert. Sie bestehe, ähnlich wie in Europa, aus Lehrern, Akademikern, Geschäftsleuten und Beamten. Die Mittelschicht sei aber nicht das Fundament der Gesellschaft, sondern eine kleine Elite, die alles tue, dass dies so bleibe.
And it is insensitive to its own security. It does not understand.
Und sie seien sich völlig nicht im Klaren, wie instabil dieses System sei. Je mehr Arme es in Kenia gebe, je gefährlicher werde das Leben. Die Mittelschicht habe sich bis heute um jede soziale Verantwortung futtiert.
But it doesn't know how to preserve.
Sie tun nichts für unser Land, im Gegenteil, mit ihrem Verhalten könnten sie einen Aufstand provozieren, welcher alles zerstören könnte, was wir noch haben. Eine Revolution wie in Nordafrika? Nein. Wambere befürchtet eher wieder ethnische Gewalttätigkeiten.
They have succeeded in keeping the people divided.
Bis heute werden Nationen in Afrika erfolgreich gespalten. Die Eliten haben das Teilen und Herrschen, das Ausspielen von ethnischen Gruppen gegeneinander von den Kolonialherren übernommen. Auch sie waren eine elitäre Minderheit, aber wenn eine Gesellschaft geteilt ist, wird sie nie zusammenstehen und sich reiben. Und selbstverständlich träume jeder Kenianer davon, vielleicht einmal durch eine glückliche Fügung des Schicksals selber in die Mittelschicht aufzusteigen. Damit unterscheidet sich der Kenianer nicht groß vom Rest der Welt. Auch Amerikaner, Franzosen und Schweizerinnen lehnen Reichtumsteuern ab, weil sie insgeheim vom großen Gewinn und materiellen Aufstieg träumen.
Eine Reportage von Patrick Wülser aus Nairobi. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.